Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger, herzlich willkommen. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sollen am Ende wieder in einer Hand liegen. So sieht's die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und viele dringen ja nun auf eine rasche Entscheidung. Doch die Rechnung ist noch nicht mit CSU-Chef Söder gemacht. Der grätscht dazwischen. Vor einer knappen Stunde ist die Vorstandssitzung der CSU in München zu Ende gegangen. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten. Gar nicht so einfach, ein Autowerk in Deutschland zu bauen. Das bekommt zumindest Tesla gerade zu spüren. Gestern stoppte ein Gericht die für den Bau begonnene Rodung. Die Landesregierung sieht's gelassen und das wird dann Thema bei uns sein. Und wenn Menschen vermisst werden, dann kommen für die Suche im Wald und auf großen Feld- und Wiesenflächen die Hundestaffeln des Bundesverbands Rettungshunde zum Einsatz. Wie intensiv die dafür trainieren, hören Sie dann. Es sind, kann man so sagen, politisch gesehen bewegte Zeiten. Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat nicht nur dort viel durcheinander gewirbelt. Auch auf Bundesebene hatte die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich unter anderem mit den Stimmen der AfD ja weitreichende Konsequenzen, wie etwa jetzt den angekündigten Rückzug der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und nun wird um die Nachfolge gerungen. Wer soll ihr folgen? Wann soll das bestimmt werden? Und was ist dann mit der Kanzlerkandidatur? Bei der K-Frage hat ja auch die kleine Schwester CSU ein Wörtchen mitzureden. Zumindest sieht das die CSU selbst so. Michael Watzke ist unser Bayern-Korrespondent und uns jetzt zugeschaltet. Die Führungskrise in der CDU, Herr Watzke, dazu gab es ein Treffen des CSU-Vorstands in München. Und schon vor dem Treffen hat sich ja auch CSU-Chef Söder geäußert zur K-Frage. Kommen wir noch zu. Die CSU ist ja insgesamt mit einer klaren Haltung am Start. Das wurde auch auf der Pressekonferenz gerade deutlich, oder?
Ja, wenn man die Haltung ganz knapp beschreiben will, dann mir san mir. Und in München ist die Stabilität zu Hause. So jedenfalls hat CSU-Generalsekretär Markus Blume nach der Vorstandssitzung das bezeichnet.
Wenn es anderswo in der Republik wackelig ist oder wackelig sein sollte, dann ist bei der CSU in diesen Tagen alles besonders stabil.
Also man kann das für einen Witz halten oder für besonderes Selbstbewusstsein, aber so sieht die CSU das. Markus Söder hat sich nach der Vorstandssitzung nicht nochmal geäußert, aber davor hat er es getan und auch da war deutlich zu spüren, dass die CSU die Entscheidungen bei der CDU nicht unkommentiert und auch nicht unbeeinflusst lassen will. Allerdings mit einer Abgrenzung zwischen dem Parteivorsitz, das sei Sache der CDU, und der Kanzlerfrage. Da will die CSU mitreden, so hat Markus Söder das gesagt.
Wir mischen uns nicht ein, natürlich wer Parteivorsitzender der CDU wird, das ist Sache der CDU. Aber für uns ist Folgendes klar, der Kanzlerkandidat, der kann nur gemeinsam bestimmt werden. Und Vorfestlegungen, dass mit dem Parteivorsitz automatisch eine Kanzlerkandidatur verbunden sei, das geht natürlich nicht.
Also da geht es vor allem um den Zeitplan. Also Söder will möglichst schnell einen möglichst schnell einen neuen CDU-Vorsitzenden küren. Oder er will sehen, dass die CDU das möglichst schnell tut. Aber die Kanzlerkandidatur erst Ende des Jahres oder erst sogar Anfang 2021. So hat Söder das heute beschrieben. Bei allen Fragen außer dem CDU-Vorsitz will er mitreden und das hat er dann nachher auch nochmal mit deutlichen Worten gesagt. Da habe ich fast schon ein bisschen hinhorchen müssen, dass Söder das tatsächlich so deutlich sagt.
Sollte eine Planung ohne die CSU versucht werden, wird es wahrscheinlich konzeptionell schwierig in der Umsetzung.
Also das klingt fast schon ein bisschen bissig und auf jeden Fall zeigt die CSU, dass sie bei dem, was jetzt in den nächsten Monaten folgt, auf jeden Fall mitreden will.
Sie sagen bissig. Man kann auch sagen, es klingt fast wie eine Drohung. Was für einen Schaden kann er denn überhaupt anrichten?
Naja, er kann sicherlich damit drohen, dass die CSU nicht mit einer Stimme mit der CDU spricht. Ich glaube zwar nicht, dass beide Parteien daran Interesse haben können, denn die Union hatte sich ja gerade erst wieder gefestigt nach dem jahrelangen Streit. Aber Söder nimmt auch personell schon so ein bisschen unter der Hand Einfluss. Er hat gestern in einem Fernsehinterview Aussagen getätigt, die ziemlich eindeutig zeigen, dass er wohl keinen Kanzlerkandidaten Merz will bei der CDU. CDU. Und er hat das heute zwar abgebogen, aber das klang dann aus Markus Söders Munde so.
Es gibt also weder eine Sympathie für einen besonders, noch irgendwie eine Abgrenzung, sondern ganz im Gegenteil. Es handelt sich um die Namen, die jetzt im Gespräch sind, um drei sehr hervorragende Persönlichkeiten, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten können.
So sagt Markus Söder das, aber ich glaube, dass ein möglicher Kanzlerkandidat Merz das, was Söder in den letzten Tagen und auch heute gesagt hat, nicht gerade als Zustimmung auffassen wird.
Da schließt sich die Frage an, wie viel Einfluss die CSU überhaupt hat, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht.
Historisch hatte sie immer großen Einfluss. Der ging nicht so weit, dass man den eigenen Kanzlerkandidaten so leicht stellen konnte. Zweimal ist das passiert, mit Strauß und mit Stoiber ist es beide Male schiefgegangen. Aber an der CSU vorbei einen Kanzlerkandidaten zu installieren bei der CDU, ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Also da spricht die CSU schon deutlich mit.
Die große Schwester in der Führungskrise. Es geht auch um Grundsatzfragen über den Umgang mit AfD und Linken. Heute Abend werden in Thüringen Vertreter von Linken, SPD und Grünen mit der CDU über mögliche Auswege aus der Regierungskrise ja dann sprechen. Verhilft die CDU dem Linken Bodo Ramelow doch noch ins Amt? Um diese Frage geht es auch. Wie ist da die Stimmung in Bayern, wenn es um diese Richtungsfragen geht?
Also Markus Söder hat das heute vor der Vorstandssitzung ganz eindeutig gesagt. Kein Wackeln in Richtung AfD, hat er gesagt, aber auch.
Ich denke übrigens auch, dass es sinnvoll ist, die Abgrenzung zu den Linken beizubehalten. Auch das gehört mit dazu.
Also ich glaube, da ist sogar die Basis weitgehend dabei. Es gibt natürlich in der CSU auch welche, die sagen, wir dürfen gegenüber der AfD wir dürfen uns nicht so abgrenzen, aber diese Stimmen sind noch leise. Und was die Linken angeht, ich glaube, da hat Söder überhaupt keine Probleme, auch an der Basis oder im Vorstand, im Präsidium eine Mehrheit dafür zu finden, dass man mit der Linken keine gemeinsame Sache machen will und auch weiterhin die Abgrenzung gegenüber der Linkspartei aufrechterhält.
Stimmen und die Stimmung in der CSU, geschildert von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Ich danke Ihnen dafür. Nicht zuletzt von Lokalpolitikern euphorisch begrüßt, von Umweltschützern und manchem Anwohner aber mehr als misstrauisch beäugt. Der Bau des Tesla-Werks in Brandenburg, das soll jetzt Thema sein. Für das Werk gibt es zwar noch keine Genehmigung, das Verfahren läuft noch, aber die Rodungen dafür wurden schon genehmigt, hatten dann auch schon begonnen, wurden aber direkt auch wieder gestoppt vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Heißt, der US-Elektrobauer Tesla muss die Arbeiten auf dem Gelände für die geplante Fabrik in Grünheide bei Berlin vorerst ruhen lassen. Vorerst, Christoph Richter. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg über den Richterspruch zum Rodungsstopp. Da haben wir hier ja auch schon ausführlich berichtet. Herbeigeführt von der Grünen Liga Brandenburg, die die Rodung für rechtswidrig hält, eben weil diese Fabrik noch nicht abschließend genehmigt ist. Inzwischen gibt es ja einige Reaktionen auf diese Entscheidung. Wie fallen die aus?
Na, ich sag mal so, die Landesregierung in Brandenburg, also die Kenia-Landesregierung, die aus der SPD, der CDU und den Grünen besteht, die tut betont gelassen. So sagte heute Vormittag SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach am Rande einer Pressekonferenz zum Filmland Brandenburg, einem vollkommen anderen Thema, dass man weiter optimistisch sei, was die Investition von Tesla betrifft und dass man weiterhin auch auf einem guten Weg sei.
Erstens bin ich davon überzeugt, dass unsere nachgelagerten Behörden einen guten Job gemacht haben und dass das Oberverwaltungsgericht, glaube ich, diese Woche auch selber zu dieser Erkenntnis kommen wird. Dann haben wir 3-4 Tage an der Stelle verloren. Das ist ärgerlich, aber nicht weiter dramatisch. Sollte ich mich irren, was sicherlich ja auch denkbar ist, dann verlieren wir in einer Größenordnung von 4 Wochen, nämlich bis die öffentliche Anhörung sozusagen vorbei ist. Aber in der Summe, sage ich mal, bin ich noch nicht nervös und bin immer noch optimistisch, was den Fortgang betrifft.
Soweit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Und auf die Nachfrage, ob mit der vorzeitigen Erlaubnis, also die Bäume da schon zu roden, ob es dafür Tesla eine Art Lex-Tesla gäbe, sagt er, nein, das gäbe es nicht und es werde alles nach vollkommen rechtsstaatlichen Verfahren ablaufen. Die Stimmung unter den Menschen in der Region ist allerdings gespalten. Es gibt die Kritiker, klar, aber es gibt eben aber auch Menschen, die sagen, wir brauchen Tesla und Tesla bietet eine einmalige Chance für die Region.
Viele gehen weg, weil hier ist nichts. Und wir haben 30 Jahre lang gehofft, dass hier irgendwas wächst, dass etwas herkommt. Und es hat 30 Jahre lang nicht so nachhaltig geklappt. Jetzt haben wir eine gute Chance. Und natürlich müssen wir die so gut es geht, packen und hoffen, dass Gemeinwohl dadurch angehoben wird, nicht?
So sagte es mir kürzlich der Kinderarzt Jens Köhler aus Erkner, das nur wenige Kilometer vom künftigen Standort des Autowerks entfernt liegt. Aber jetzt kann man sagen, mit dem OVG-Urteil fühlen sich erstmal die Kritiker mit ihrer Kritik am Bau eines Autowerks natürlich erstmal bestätigt und, wenn man so ausdrücken möchte, auch im Vorteil.
Es wird weiter also gekämpft um dieses Bauprojekt. Heute wurde auch gemeldet, dass das Tesla-Gelände in Grünheide von Umweltschützern besetzt würde, trotzdem dieser Stopp eben erstmal erreicht wurde. Bis Dienstag sind Einwendungen bei Gericht auch möglich. Tesla hat sich ja bislang noch nicht dazu geäußert. Der Vorwurf aber steht im Raum, Umweltschützer würden eine Großinvestition behindern. Wie bewerten Sie das?
Naja, es ist durchaus üblich, dass Umweltschützer genau hinschauen, ne? Wenn ein Wald gefällt wird. Das ist normal, zumal man ja jetzt erstmal nur geklärt haben will, ob die Ausnahmegenehmigung rechtens ist. Also man will Tesla nicht ausbremsen, sagen die Umweltschützer von der Grünen Liga. Aber es könne nicht sein, hat man mir gesagt, dass Tesla, bevor es eine Baugenehmigung gibt, bereits schon den Wald roden darf. Sonst kann man ja auch, gelten ja die Umweltrechte in Zukunft überhaupt nicht mehr. Das könne ja auch dann als ein Präzedenzfall gewertet werden für andere Investoren. Also jetzt haben ja auch, also das ist ziemlich emotional in dieser Hinsicht und wie ich jetzt erfahren habe, haben ja auch sogenannte Baumaktivisten gerade ein paar Bäume besetzt auf dem Gelände. Die Polizei ist vor Ort, das kann man jetzt bei Twitter auch nachlesen. Also deutlich wird, das Thema ist schon aufgeheizt und Tesla könnte ja auch was gegen diese Antistimmung tun. Also einfach mal mit den Anwohnern sprechen, sich mit ihnen treffen und nicht in so einer amerikanischen Art und Weise über das tolle Unternehmen Tesla sprechen, sondern mal erzählen, was sie konkret dort vorhaben. Aber das passiert nicht und das schürt natürlich auch Misstrauen.
Und Sie haben es im Vorgespräch auch gesagt, es ist auch schwierig, eine Stellungnahme zu bekommen, auch für Sie als Journalist. Die Frage, die sich nun natürlich auch stellt, ist, wie es da weitergeht in diesem Streit.
Naja, jetzt können sich erstmal die Prozessbeteiligten bis Dienstag 14 Uhr zum Rodungsstopp äußern. Dann wird das Oberverwaltungsgericht wieder entscheiden, ob man weiter Bäume fällen darf. Bis dahin jedenfalls wird es erstmal im Wald ruhig bleiben, bis auf die paar Aktivisten, die jetzt da auf dem Baum sitzen. Aber wie lange die da auf dem Baum sitzen, das wird man sehen.
Andererseits muss man sagen, die Zeit drängt für Tesla. Was bedeutet das jetzt?
Ja, die Uhr tickt, denn bis zum Beginn der Vegetationszeit Ende Februar müssen alle Bäume gefällt werden. Ansonsten würde sich der Baubeginn des Autowerks erheblich verzögern. Also man könnte dann erst im Herbst wieder Bäume fallen. Der für 2021 angepeilte Start der Gigafactory wäre damit kaum einzuhalten. Aber anscheinend ist das schon in der Kalkulation eingerechnet, denn nach einem Bericht, den Tesla bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat, kann man nachlesen, dass Tesla Verzögerungen in die Überlegungen mit einzieht. Aber das große Szenario, was darüber steht, Tesla könnte sich sozusagen zurückziehen. Und das will man natürlich in Brandenburg überhaupt sich nicht ausdenken, denn das würde ja am Ende auch wieder auf das Land Brandenburg zurückfallen. Mhm. Und das will man natürlich um alles in der Welt vermeiden.
Es wird also weiter gestritten um den Bau des Tesla-Werks in Brandenburg. Unser Korrespondent Christoph Richter berichtete uns darüber. Ein Mensch wird vermisst, unklar, wo er sein könnte. Eine größere Fläche muss abgesucht werden. Dann kommen auch sie meist zum Einsatz, die Staffeln des Bundesverbands Rettungshunde. Die Tiere, die da zum Einsatz kommen, sind genau darauf trainiert, bei Tag und Nacht auf Wiesenflächen, Feldern und in Waldgebieten Menschen aufzuspüren, natürlich dann auch möglichst zu retten. Das verlangt Tier und Mensch einiges ab, wie wir gleich hören werden. Mehrmals wöchentlich wird immer wieder trainiert. Seit über 40 Jahren gibt es schon die freiwillige Rettungshunde. Staffel Wesel am Niederrhein. Und meine Kollegin Antran hat das Team beim Training begleitet. Das heißt, sie war mittendrin.
Hundeführerin Betty Menken ruft nach Knut, ihrem 6-jährigen braunen Dobermann-Rüden. Sie trainieren gemeinsam für die diesjährige Rettungshundeprüfung.
Knut, Fuß, Fuß. Sitz, Sitz. Ja, genau, Sitz. In der Prüfung wäre das jetzt so, der Leistungsrichter würde hier mit der Prüfungsleitung stehen
Dann bekommt sie gesagt, wo ihr Suchgebiet ist. Der Knut muss jetzt da ja in Ruhe abliegen und warten. Sie pudert jetzt und guckt, wie sie die Suchtaktik festlegt. Der kann es nicht abwarten.
Erklärt Sarah Bussow, Vorsitzende der Freiwilligen Rettungshundestaffel Wesel. Mit Babypuder kontrollieren die Hundehalterinnen und Halter die Windrichtung. Je nachdem, in welche Richtung der Wind weht, nimmt der Hund besser oder schlechter eine Fährte auf. Auch Bussow und ihr Hund Rock trainieren heute für die Prüfung im Februar. Jedes Jahr müssen die Flächensuchhunde die Prüfung wiederholen. Bussow spricht liebevoll vom TÜV für Hunde. Um den zu bestehen, müssen Knut, Rock und die anderen Hunde ein 30.000 Quadratmeter großes Gelände nach menschlicher Witterung absuchen. Das sind ungefähr 12 Fußballfelder, sagt Bussow. Die Hunde haben dafür nur 25 Minuten Zeit. Gesucht wird auch im Training nach echten Menschen. Deswegen müssen wir uns im Wald erstmal verstecken. Dann heißt es abwarten. Gefunden. Die Hundehalterin gibt das Signal. Wir dürfen aus unserem Versteck kommen. Wenn die Hunde den Ablauf richtig befolgen, heißt in den Wald rennen, nach der richtigen Fährte schnüffeln und den gefundenen Menschen mit Bellen anzeigen, dann gibt es eine Belohnung. Die kann unterschiedlich ausfallen, von Leckerli bis zum quietschenden Spielzeug. Die Rettungshunde tragen eine leuchtend orangefarbene Kenndecke. Daran sind Glöckchen angebracht, die immer hörbar machen, wo der Hund sich gerade befindet. Das ist vor allem bei Einsätzen auf unübersichtlichem Gelände oder in der Nacht wichtig. Ein Notruf kann die Freiwilligen jederzeit erreichen, sagt Zugführer Henrik Zukowski.
Wenn wir die Alarmierung kriegen, werden alle alarmiert. Auch gerade nachts, wenn man nicht gerade Schichtdienst hat, weiß man, okay, man muss dann halt um 2 Uhr aus dem Bett. Und eventuell sucht man dann bis 6 Uhr morgens und fährt dann nach Hause, zieht sich um und fährt dann zur Arbeit.
Als Zugführer der Staffel koordiniert Zukowski jeden Einsatz. Das heißt, vor Ort teilt er die Suchtrupps aus Hund, Hundeführerin und Helfer auf Suchgebiete ein. Die Suche ist anstrengend für die Tiere.
Also da kannst du 2 Stunden Fahrrad fahren, dann sind sie nicht so kaputt, als wenn die 10 Minuten intensiv mit der Nase arbeiten. Weil das kognitiv viel anstrengender für den Hund ist.
Die harte Arbeit der Hunde kann im Ernstfall Leben retten. An einer seiner letzten Einsätze kann sich Zukowski noch besonders gut erinnern.
Da waren wir hier in Schermbeck. Da gibt es ein Lühlerheim. Das ist so, ja, so ein Wohnheim für ehemalige Obdachlose oder Alkoholiker. Und da war eine männliche Person abgängig gewesen, die auch irgendwie 2 Tage vorher aus der Psychiatrie entlassen wurde und eventuell unter Wahnvorstellungen dann unterwegs war. Dieses Heim, das war sehr ländlich gelegen, also im Umkreis von 15 Kilometer waren nur Wälder, Wiesen und da war eventuell so die Vermutung, weil auch ein Hubschrauber erst im Einsatz war, dass er ertrunken wäre. Und wir konnten ihn dann Gott sei Dank in der Nähe des Heims dann auffinden.
Ein Einsatz läuft immer Hand in Hand mit der Polizei ab. Die beschäftigt zwar selbst Hunde, diese sind aber oftmals anders ausgebildet, können beispielsweise die Spur eines Menschen ganz genau nachverfolgen. Auf weitläufigem Gelände, wie im Wald oder auf Feldern, ergänzen die Flächensuchhunde die Arbeit der Polizei. Geld bekommt die Freiwillige Rettungshundestaffel dafür allerdings nicht. Trainings- und andere Ausgaben werden durch Spenden, Sponsoren und Mitgliedsbeiträge finanziert. Jedes Wochenende trainiert das Team 16 Stunden lang, samstags und sonntags. Donnerstags gibt es ein optionales Training, nochmal 4 Stunden. Warum tut man sich das an?
Ja, das ist Überzeugung, genau.
Und einer an der Klatsche haben.
Durch meinen Hund kam bei mir überhaupt die Idee, dass ich sowas machen möchte. Also hat mein Hund mich eigentlich dazu geleitet. Und dann habe ich das angefangen zu machen und ich war dann hinterher nach und nach immer mehr davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist, womit ich auch irgendwo noch meinen Beitrag in der Gesellschaft leisten kann, Menschen zu retten.
Andran war für uns unterwegs mit der Rettungshundestaffel Wesel. Und das war's. Die Sendung Deutschland heute geht zu Ende. Um Lehrermobbing an Gemeinschaftsschulen geht es gleich nach den Nachrichten in der Sendung Campus und Karriere. Am Mikrofon dann meine Kollegin Thekla Jahn. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Montagnachmittag.